Jetzt haben wir schon Rätsel gehört und ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Deshalb lasst uns reinschauen in den Predigttext für heute. Und zwar steht er in Johannes 8, die Verse 2 bis 11. Ich muss direkt sagen, ich habe, glaube ich, einen Vers mehr, als Steffen angeteasert hat, deswegen nicht wundern. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn. Er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber die Frau beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ er einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Wir haben, glaube ich, ein leichtes Piepen auf dem Mikrofon. Sonst kann ich auch das Gesangsmikro nehmen, wenn dir das besser passt. Ja? Dann ziehe ich mal um.
Wie wir gerade schon gehört haben, ist diese Geschichte eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel, auch außerhalb von christlichen Kreisen. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Gerade dieser Satz hat große Bekanntheit erlangt. Und dabei hat die Geschichte vermutlich einen recht ungewöhnlichen Weg an genau diese Stelle im Johannesevangelium gefunden. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, wenn ihr nach dieser Geschichte in eurer Bibel gesucht habt. Oft steht an der Seite in den Bibelübersetzungen so ein Satz wie, dass dieser Abschnitt in den ältesten Handschriften nicht vorkommt. Was heißt das? Die Bibel, wie wir sie heute vorliegen haben, ist nicht einfach so als Buch mal irgendwo gefunden worden, sondern immer wieder auf kleineren Abschnitten, auf verschiedenen Schriftrollen. Und irgendwann hat man sich überlegt, okay, das, was wir als die ältesten Schriftrollen identifizieren können, das nehmen wir als die wichtigsten Zeugen dafür, was in diese Bibel rein soll. Und jetzt ist es bei unserem Abschnitt so, dass zwar durchaus ähnliche Geschichten schon auf sehr alten Schriftrollen gefunden wurden, aber eben nicht genau unser Text. Der taucht erst ein ganzes Stück später im Zusammenhang mit dem Johannesevangelium auf. Dennoch ist absolut möglich, dass diese Geschichte trotzdem schon aus der Zeit Jesu stammt. Vielleicht ist sie nur recht viel später aufgeschrieben worden. Für uns fühlt sich das vielleicht trotzdem ein bisschen komisch an, über eine Geschichte nachzudenken, die vielleicht nicht im ursprünglichen Johannesevangelium mit drin stand. Und womöglich stellt sich der ein oder andere auch die Frage, sollte man überhaupt über so einen Text dann predigen und sprechen? Offensichtlich bin ich zur Erkenntnis gekommen, ja, auf jeden Fall. Denn für mich zeigt sich an dieser Stelle, die Bibel ist ein gewachsener Schatz. Das, was wir heute vorliegen haben mit allen Büchern und Texten, die drin sind, das ist das Ergebnis von einem ganz langen Prozess. Viele Menschen waren an dieser Schatzsuche und an dieser Schatzerhebung beteiligt und haben gemeinsam gerungen, gebetet und sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Sodass am Ende das, was wir heute als Bibel kennen, sich bewahrt und durchgesetzt hat. Und so eben auch genau unser Text an unserer Stelle. Und ich bin total dankbar, dass unser Text uns heute genauso vorliegt, weil er so viel in sich trägt, was die Zeit überdauern und menschliche Grenzen sprengen kann. Schauen wir daher mal in den Text selbst jetzt hinein. Jesus lehrt frühmorgens am Tempel und hat dabei viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Völlig ohne Ankündigung kommen dann die Schriftgelehrten und Pharisäer, also die religiösen Leiter dieser Zeit, und bringen eine Frau, die gerade beim Ehebruch ertappt wurde, und bringen sie in die Menge und stellen sie mitten in die Mitte, wo niemand sie ignorieren kann. Mit dieser Frau in der Mitte wird Jesus jetzt gefragt: Was sagst du zu dieser Situation? Im Gesetz des Mose heißt es, eine Ehebrecherin soll gesteinigt werden. Was hier aber ausgelassen wird, ist, dass im besagten Vers aus 3. Mose 20, Vers 10 steht, nicht nur die Frau, sondern auch die zweite Person einer solchen Situation, also der Mann, der genauso Teil von so einem Ehebruch ist, soll ebenfalls hingerichtet werden. Ja, aber wo ist denn der Mann in der Geschichte hier? Ist er entwischt? Oder war es vielleicht gar nicht so wichtig, dass er auch dabei ist? Geht es den religiösen Leitern also vielleicht weniger darum, die Frau, sondern mehr Jesus an den Pranger zu stellen? Zumindest das vermutet auch der Schreiber unseres Textes. So schreibt er in Vers 6, mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Jesus war drauf und dran, immer mehr Menschen für sich zu gewinnen. Und dabei war er ja aus der Perspektive vieler erstmal irgendein dahergelaufener Wanderprediger aus Nazareth. Vielleicht war da die Angst, will er jetzt bald die religiöse Leitung an sich reißen? Will er vielleicht sogar einen politischen Aufstand hervorrufen? All das war so aus Sicht hoher religiöser Amtsträger nicht vorgesehen. Und daher bringen die Schriftgelehrten und die Pharisäer Jesus jetzt eben in diese wirklich starke Zwickmühle. Wird er tatsächlich eine Steinigung fordern? Das würde schon sehr stark gegen das sprechen, was er bisher gepredigt hat. Würde Jesus sich aber gegen das Gesetz des Mose wenden, würde er die Autorität der Schrift in Frage stellen. Und damit könnte man ihn vermutlich wegen Volksverführung und Anstiftung zum Gesetzesbruch anklagen. Es scheint also wirklich darum zu gehen, Jesus in die Ecke zu drängen. Und die Frau? Um sie geht es eigentlich gar nicht. Sie ist in der Mitte, zum Mittel, zum Zweck. Und auf einmal kann dieser Text auch ganz viel mit unserer Zeit zu tun haben. Denn dass eine Person, eine ganze Gruppe oder einfach irgendeine Sache in den Mittelpunkt einer Diskussion gestellt wird, obwohl es eigentlich was ganz anderes Hauptthema ist, das können wir auch heute immer wieder beobachten. In der Politik, aber sicherlich auch in Diskussionen in Familien, Beziehungen, Freundschaften und auch in Gemeinde oder auf der Arbeit. Da wird zum Beispiel der Vater am Mittagstisch richtig sauer, fast schon ausfallend, weil es nicht mehr alle gleich wichtig finden, genau am ersten Feriensonntag zu grillen. Obwohl ihm der Tag eigentlich auch egal ist. Dahinter steht eigentlich die Angst, dass die Familie immer weiter auseinanderdriftet. Oder eine Freundin regt sich über eine vergessene Nachricht besonders auf. Dabei geht es ihr gar nicht um die Nachricht, sondern sie fühlt sich in letzter Zeit immer wieder alleingelassen. Oder auf der Arbeit oder vielleicht auch in einer Gemeindegruppe stellt sich eine Person bei einem Projekt quer und schimpft immer und immer wieder. Aber eigentlich steht dahinter die Befürchtung, dass sie bald nicht mehr gebraucht wird. In solchen Situationen können manchmal, auch wenn vielleicht ungewollt und unbeabsichtigt, richtig harte, unfaire Worte und Taten fallen, die nicht in Ordnung sind. Vielleicht hast du diese Situation auch auf der einen oder anderen Seite schon mal selbst miterlebt. Ich will diese Beispiele trotzdem nicht mit unserer Geschichte gleichsetzen, weil hier in den genannten Situationen ja glücklicherweise nicht zur Frage steht, ob jemand gesteinigt werden soll. Da ist unsere Geschichte schon wirklich auch nochmal ein Stück krasser. Worum es mir geht, ist zu sagen, dieses Verhalten, etwas oder jemand anderen in die Mitte zu stellen, um nur indirekt über was sprechen zu müssen, das ist was, was wir nicht nur in der Bibel finden, sondern es hat und es wird sich vermutlich auch weiter noch Jahrhunderte durchsetzen. Weil das Sicherheit gibt. Man muss nicht seine tiefsten Motive, für die man sich vielleicht auch ehrlicherweise ein bisschen schämt, offenlegen. Sondern man kann sich hinter etwas anderem verborgen halten, was man vielleicht auch in dem Augenblick für sehr sachlich hält. Wir haben ja in unserem Text gelesen, was der Schreiber vermutet, aber vielleicht war es bei den Pharisäern und Schriftgelehrten genauso, dass sie gesagt haben, naja, aber wir haben noch ein ganz sachliches Anliegen. Hier ist doch das Gesetz. Doch wie reagiert jetzt Jesus eigentlich in unserer Geschichte darauf? Zuerst beugt er sich nach vorn und beginnt etwas auf den Boden zu schreiben. Wir wissen nicht, was es ist. Es ist aber auf jeden Fall nicht die Antwort, die die Pharisäer und Schriftgelehrten hören wollen. Deshalb fragen sie nochmal nach. Und schließlich sagt Jesus die so bekannten Worte: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Danach beugt er sich wieder. Nach und nach gehen die Menschen, denn sie verstehen, die Diskussion ist vorbei. Keine Zwickmühle mehr. Kein Kommentar, keine Frage, kein Stein. Jesus entmachtet alle Machtansprüche mit diesem einen Satz. Und er holt die Frau aus der Mitte der Menschen zurück auf seine Augenhöhe. Aus Mittel zum Zweck, aus Objekt der Diskussion wird wieder Subjekt mit eigener Würde und mit eigener Stimme. Zum ersten Mal in unserer Geschichte wird sie angesprochen. Jesus fragt: Wo sind alle hin? Hat dich keiner verurteilt? Und die Frau antwortet: Nein, Herr, niemand. Und dann sagt Jesus noch zwei Sätze: Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Sündige von jetzt an nicht mehr. Dieser letzte Satz, der liest sich nicht einfach. Da können viele Fragen aufkommen, wie kann das gehen? Können wir Menschen das überhaupt nicht mehr sündigen? Oder vielleicht auch, oh Mann, Jesus, muss das jetzt noch sein? Die Frau war doch hier in einer so super schweren Situation. Hättest du dir diese Sätze oder diesen Satz jetzt nicht sparen können? Ich glaube tatsächlich, ist es gut, dass dieser Satz hier steht. Denn er macht deutlich, für diese Frau ist ein Neuanfang möglich. Denn auch der Satz, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein auf sie werfen, klammert nicht aus, dass hier Schuld passiert ist. Jesus bagatellisiert das nicht. Aber er sagt zu der Frau, das ist nicht das Ende. Dein Weg ist hier nicht vorbei. Deine Vergangenheit ist nicht das, was dich weiter bestimmt. Du kannst deine Zukunft neu und anders gestalten. Du kannst dein Leben neu in die Hand nehmen. Und das Schöne ist, das gilt nicht nur für diese Frau, das gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er dort alle Sünde dieser Welt mitgenommen und hat die Macht der Sünde gebrochen. Daher sagt Jesus auch uns ganz persönlich zu, ein Neuanfang ist immer wieder möglich. Zu mir kannst du immer wieder kommen. Egal was passiert, ich schaue dich immer wieder mit dem vollen Umfang meiner Gnade und meiner Liebe an. Bei mir musst du dich nicht schämen. Bei mir kannst du alles ablegen. Mit mir kannst du neue Leben in Wege für dein Leben wagen. Und dabei geht es nicht um eine Form von Perfektion, sondern ums Echtsein. Jesus zeigen, was da wirklich ganz echt in uns ist. Auch wenn das vielleicht schwerfällt. Und dann gemeinsam schauen, welche neuen Perspektiven seine Liebe aufzeigen können. Vor Jesus sind wir als Menschen alle gleich. Gleich geliebt, gleich gesehen, gleich geachtet und gleich auf seine Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung angewiesen. Vor Jesus sind wir als Menschen alle gleich. Gleich geliebt, gleich gesehen, gleich geachtet und gleich auf seine Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung angewiesen. Mit dieser Perspektive begegnet Jesus auch uns auf Augenhöhe. Und das kann uns auch helfen, einander auf diesem Auge-zu-Auge-Level entgegenzugehen. Denn es passiert immer wieder, vielleicht wie in den genannten Beispielen von vorhin oder durch ganz andere Dinge, dass auch wir Dinge tun, die nicht okay sind, wo wir uns selbst und oder andere verletzen. Auch dann, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wenn es dann dazu kommt, dass wir merken, hey, eigentlich müsste hier was angesprochen werden, dann kann das für unsere Gesprächskultur wirklich heilsam sein, sich auf beiden Seiten zu erinnern, keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns kann einfach so den ersten Stein werfen. Lass uns daher gemeinsam darauf schauen, wie wir uns auf Augenhöhe begegnen und vielleicht sogar gemeinsam einen Neuanfang gestalten können. Und so ein Neuanfang, das heißt dann vielleicht manchmal zu sagen, liebe Familie, liebe Freunde, ich fühle mich gerade allein. Allein mit dem, was mir wichtig ist. Können wir darüber sprechen, auch wenn mich das richtig viel Kraft kostet. Oder auch zu sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Oder vielleicht auch ein, ich bin immer noch verletzt und ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ich will mich für Vergebung entscheiden. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute einen spannenden Text angeschaut. Einen spannenden Text, der vermutlich einen nicht ganz gewöhnlichen Einzug an seine Stelle hatte, aber sich über Jahrhunderte der Kirchengeschichte bewahrt hat. Und so können wir auch heute mit ihm noch gemeinsam unterwegs sein. Es ist ein Text, der menschliches Verhalten thematisiert, das ebenfalls schon Jahrhunderte überdauert. Viel größer als das macht er aber Jesu Gnade und Barmherzigkeit, die wir uns nicht verdienen und nicht erarbeiten können, sondern die für uns da ist, weil er sich entschieden hat, alles für uns zu geben. Das ist ein Geschenk an uns. Jesus lädt uns ein, uns mit ihm auf den Weg zu machen, um uns immer wieder von ihm lieben zu lassen und zu wissen, er sieht uns, er hört uns und will nicht nur unsere Vergangenheit, sondern vor allem unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft gemeinsam mit uns gestalten.